Hier sind Barons Hill und Tad Spencer. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
The Final Countdown.
Wann kam das Lied nochmal raus eigentlich? Sind wir an dem Jahr schon vorbei?
Ja, ich glaube, da sind wir schon vorbei. Europe war, glaube ich, 1985. Wir haben ein Jahr ausgelassen, wurde ich von einem unserer Fans drauf hin.
Hä?
Wir haben einfach ein Jahr ausgelassen.
Welches
1986 haben wir ausgelassen, glaube ich.
Ach so, und dabei war 86 bestimmt richtig geil. War 86 nicht Tschernobyl?
Nee, weiß ich nicht. Also wir haben auf jeden Fall ein Jahr ausgelassen. Das holen wir nach. Das wird so die Highlight-Folge.
Stell dir mal vor, wir würden so Sachen durcheinander schmeißen, dass wir auf einmal Themen, die eigentlich in 85 akut waren, in 87 vorstellen und so.
Ja, und jemand schreibt eine Klassenarbeit und da ist die Frage, wo eine Frage und er sagt, das habe ich im Podcast gehört und dann stimmt das gar nicht. Dann kriegt er eine 6.
Ja, richtig. Wir werden von ChatGPT nämlich gecrawlt die ganze Zeit und dann gibt ChatGPT falsche Antworten, weil wir hier nicht aufgepasst haben.
Exakt so. Also wir haben ein Jahr vergessen. War ein langweiliges Jahr, deswegen haben wir da nicht so viel gefunden. Jetzt geht's aber ab.
Naja.
Jetzt geht's einfach. 1988, Montana Black wurde geboren. Du warst 13. Ja, du warst 13. Ich war 17. 17, da war ich kurz davor, erwachsen zu. Das ist ja so, wenn man 18 wird, dann ist man ja erwachsen.
Ja, mit einem Schlag.
Mit einem Schlag von jetzt auf gleich. Um 0 Uhr, zack, erwachsen. Direkt anderes Mindset, Bartwuchs, all solche. Gesundheitsreform war das Wort des Jahres und der Wendehals war der Vogel des Jahres. Und ab dem 1. Februar war verbleites Normalbeziehen. Aber es ging noch viel mehr. Mindestens genauso spannender Stuff ab in 1900. Wendehals, das habe ich im den Begriff, ich wusste nicht, dass es ein Vogel ist, aber das verbinde ich mit Politik.
Ich auch. Ich habe das irgendwie so im Zusammenhang mit DDR im Kopf irgendwie.
Naja, nee, das ist die Wende gewesen, das ist was anderes. Aber Wendehals war ein negativer Begriff für jemanden, der erst gesagt hat, A ist richtig, dann hat jemand gesagt, wenn du es noch einmal sagst, hau ich dir aufs Maul, dann hat er gesagt, nee, B ist richtig.
Also sowas wie sein Fähnchen in Wind hängen.
Genau.
Nicht den sein Weg Fähnchen des geringsten Widerstandes gehen.
Ja, wie eine Fahne im Wind hängen, weil sein Fähnchen im Wind hängen ist, glaube ich, was Perverses, Sexuelles.
Nein. Wieso? Man kann doch sein Fähnchen mal in den Wind hängen.
Das hört sich nicht besser.
Wieso?
Das hört sich einfach nicht besser.
Ja, aber man darf nicht unterschätzen, es machen sehr viele Leute, glaube ich. Wir waren ja kürzlich im Urlaub. Und da waren dann auch, haben wir uns immer so auf Google Maps irgendwie Strände rausgesucht und bei ein paar standen in den Kommentaren auch so, ja, wird auch gerne als FKK-Strand genutzt. Und da sind wir dann natürlich nicht. Und
da hast du dann dein Fähnchen ins Wind.
Weil damit wollten wir überhaupt gar nichts zu tun haben. Aber naja, ich weiß nicht.
Obwohl, du bist so ein FKK-Typ, finde
ich. Nein,
doch,
gar nicht.
Im Grunde deines Herzens bist du ein FKK-Typ.
Nein, ich bin total genannt, was das angeht. Ich kann mich nicht mal am Strand irgendwie, den einen Tag bin ich nicht ins Wasser gegangen, weil ich nicht vorher meine Badehose angezogen hatte. Ich kann mich ja nicht am Strand umziehen. Das
okay.
Mache ich nicht.
Nein. Okay. Ja, wir machen bald ein FKK-Büro in Hamburg auf. Da darf man nur nackt
Glastüren
rein,
hat.
Nur Glastüren, nackt. Das wird sehr gut. Ja,
was war jetzt eigentlich das Thema?
1988, Wendehals.
Ach, Wendehals, ja, okay.
Ja, und, aber wir haben natürlich vergessen, gab es diese Woche irgendwas, was uns maßgeblich beeindruckt hat, außer der Vereidigung von Donald Trump und den 150 Sachen, die er sofort angeschoben hat. Was gab es noch? Aschaffenburg passiert?
Ja, das habe ich ehrlich gesagt ein bisschen ausgeblendet, also nicht...
Also ich habe es auch, also was heißt ausgewählt, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ich weiß, dass, ich glaube, eine Frau und ein Kind gestorben ist und dass jetzt gerade wieder alle komplett am Durchdrehen sind, dass Fritze Merz das ausnutzt, um Politik zu machen. Ich finde das ein bisschen unangenehm eigentlich, weil er jetzt das benutzt, um noch mehr Druck auf die Politik zu machen. Und er nicht warten möchte, bis es einen politischen Wechsel gibt, sondern möchte es direkt durchdrücken. Wo ich immer denke so, okay, das machst du doch eigentlich jetzt nur, damit die Leute vielleicht statt der AfD dich wählen, weil du jetzt ein Macher bist. Und das nervt mich daran. Also es nervt mich daran, aber es ist so, ich verstehe den Punkt, aber es fühlt sich so falsch an. dass es, ja, es muss jetzt durchgedrückt werden und sie werden das diese Woche schon im Bundestag, also jetzt die ab morgen in der Woche schon im Bundestag werden sie es angehen. Und das Ding ist halt das, dass sie darauf spekulieren, dass es zu einer Bundestagsentscheidung kommt, die aber gestützt von der AfD wird. Und das finde ich halt, also es ist halt so, und es ist natürlich, 4 Wochen vor der Wahl wird es Leute, die gesagt haben, okay, ich kann nur die AfD wählen, ach nee, warte mal, ich kann auch die CDU wählen, weil die sind eigentlich genau wie die AfD. Das finde ich halt echt absurd.
Ja, ey, dieses Jahr wird, glaube ich, politisch auf allen Ebenen so katastrophal werden. Also international bei uns, also mit dem ganzen Ding, was Trump da macht, bei uns nach der Wahl. Ich sehe irgendwie schwarz.
Ja, das Problem ist halt, dass ich mittlerweile überlege ich halt tatsächlich, also nee, das hört sich nicht richtig an, also ich überlege immer, was ich wählen soll, aber mittlerweile überlege ich halt ganz genau, was ich wählen soll, weil das hat alles so komische Konsequenz, egal was du wählst, wo ich denke so, oh ey, puh, den kannst du nicht wählen, den darfst du nicht wählen, den willst du nicht wählen, aber ist keiner dabei, wo ich sage so, oh ja, den könnte man eigentlich wählen. Nee.
Ja, nee, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe auch dasselbe Problem. Wir waren vorhin kurz ein bisschen draußen, sind irgendwie hier eine Runde gelaufen, waren kurz beim Bäcker, haben irgendwie ein bisschen Kuchen geholt, weil meine Mutter noch da war. Und da sind wir dann auch so an so Wahlplakaten halt vorbeigelatscht und haben dann auch kurz drüber gesprochen. Und ich denke mir die ganzen letzten Tage schon, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich wählen soll. Weil ich glaube, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ihr habt auch kein Problem damit, das zu sagen. Ich schwanke immer so eigentlich ein bisschen so politisch zwischen SPD und Grünen. Aber beides finde ich auch nicht zuletzt nach dem, was sie jetzt irgendwie die letzten 3 Jahre hingelegt haben, wo ich sage, nee, also eigentlich weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht. Also mir würde wirklich kein Grund einfallen, warum ich euch gerade jetzt wählen soll. FDP kann ich aber grundsätzlich nicht wählen. CDU will ich nicht, Merz will ich nicht. AfD natürlich erst recht nicht. So klar, jetzt kann ich mir irgendwie eine kleine Partei aussuchen. Ja, Volt. Ich kann auch die Linken wählen von mir aus. Aber es ist ja auch irgendwie Banane. So. Also keine Ahnung, ich weiß nicht.
Ja, und das Problem, was ich halt habe, ist, die SPD, finde ich, darf man nicht wählen, weil sie mit Scholz ins Rennen gehen und das ist eigentlich ein Armutszeugnis, beziehungsweise in meinen Augen schon eine geistige Aufgabe. Also, ja. Das ist halt so, hätten die jetzt jemanden gehabt, wo ich sage, okay, der bringt frischen Wind rein, mir fällt jetzt keiner ein, also Lars Klingbeil ist es nicht, hier Kühnert ist es nicht, aber hätten sie irgendjemanden gehabt, der, keine Ahnung, wo ich das Gefühl hätte, okay, das könnte einer sein, der vielleicht auch was bewegt und so, aber doch nicht Scholz. Also gar keine Chance. So, Habeck, ich finde ja cool, was der gerade macht. Also nicht alles, aber ich fand zum Beispiel cool, dass er in dem hier, wie heißt das, bei Herrn of Blood drin war, um sich da auch mal in Fragen zu stellen. Der war auch sogar bei den beiden Hardcore-Assis aus der Heute-Show, die immer echt so penetrante, miese Fragen den Leuten stellen. Und hat das aber echt souverän gemacht, muss ich leider. Ich habe mir das angeguckt und ich fand das schon souverän, was er gesagt hat. Also ich habe im Moment, ich tendiere so ein bisschen zu den Grünen, aber da stört mich, dass ich dahin tendiere, aufgrund der Person und nicht aufgrund der Ideologie, die dahinter steckt. Das ist halt mein Problem.
Und das ist genau das, ich finde Habeck als Typ auch cool, so mit Abstand natürlich am coolsten von den ganzen Leuten, die da irgendwie jetzt auch gerade die letzte Regierung gestellt haben. Der ist mit Sicherheit am ehesten derjenige, wo du dir denkst, ja, mit dem kannst du wahrscheinlich auch irgendwie einen Abend, mit dem irgendwie einen Abend essen gehst und so, hat man sicherlich irgendwie da eine nette Zeit oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Aber ich bin so krass enttäuscht von dem, wie die Grünen sich jetzt so die letzten 3 Jahre verhalten haben in dieser Regierung. Und ich meine, es ist auch immer super ambivalent, ne? Ich meine, wir reden ja auch häufig genug über Autos, also wir gehören sicherlich nicht zu den Menschen, die jetzt so am sparsamsten leben oder die jetzt unbedingt am meisten dazu beitragen, dass nicht so wahnsinnig viel CO2 ausgestoßen wird und so. Das ist ja im Grunde genommen so eine gewisse Schizophrenie, die aber, glaube ich, viele Grünen-Wähler so mit sich rumtragen, weil es gibt ja, glaube ich, Untersuchungen, dass so zum Beispiel die SUV-Fahrerdichte unter den grünen Wählern ziemlich hoch ist.
Ja, weil es eine Gewissenserleichterung ist. Also es ist ganz klar. Genau.
Ne? Und ich Also auf der einen Seite stehen so gewisse ideelle Dinge, die jetzt auch mit Umweltschutz zu tun haben, Tempolimit und sowas, stehen eigentlich total konträr zu dem, wie ich mich auch verhalte. So, ne? Ich baller nicht mehr so schnell über die Autobahn wie noch vielleicht vor 10 Jahren, wo ich immer so schnell gefahren bin, wie es halt die Karre hergegeben hat. So, aber ich fahre trotzdem immer noch gerne auch schneller als 120. Deswegen sind die Grünen für mich schon immer auch irgendwie eine Option gewesen, aber ich finde gerade, was die so die letzten 3 Jahre abgeliefert haben oder halt eben auch nicht abgeliefert haben, bestehe ich jetzt auch davor und denke mir so, nee, Alter, ich sehe irgendwie keinen Grund, euch jetzt schon wieder daran zu lassen. Also wahrscheinlich wird es ja sowieso nicht klappen, aber weißt du so.
Ja.
Aber ja, mir fällt also eine Alternative gibt es wirklich auch nicht.
Es sei denn, echt schwierig. Also und FDP, finde ich, geht halt auch gar nicht.
Nein.
Also auch da hätten sie Lindemann aufgestellt, dann wäre ich sofort am Starten eigentlich. Aber Lindner geht halt gar nicht. Also der hat halt, ich weiß noch, wie wir im Podcast irgendwann mal gesprochen haben und da habe ich gesagt, wenn Lindner wäre der smarteste Typ, wenn er jetzt die große Koalition aufbrechen würde, weil er das nicht mehr kann und weil er das nicht mehr möchte, aber er hat es halt 3 Monate zu spät gemacht. Hätte er das zu dem Zeitpunkt gemacht, würde ich den echt cool finden, aber so, nee.
Ja, und auch, also ganz ehrlich, was die so ideologisch vertreten, finde ich, also da kann man nicht wirklich dafür sein. Das, ja, gut, keine Ahnung, aber letzten Endes, ja, ist ja unsere Stimme auch nur eine von vielen und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es, also dass diese Wahl wirklich ganz böse ausgehen wird.
Ja. Also, ja, oder was heißt böse ausgehen? Sie wird halt, ich denke, sie wird ausgehen, Merz gewinnt, also CDU gewinnt, und dann wird es halt richtig dumm, dass sie mit aller Kraft versuchen werden, die Mehrheit zu bekommen, die parlamentarische. Und dann wird es, glaube ich, richtig schlimm, weil dann passieren halt Dinge wie, keine Ahnung, lass doch mal Rot, Grün, Gelb, Schwarz machen. Lass doch einfach mal alle mitregieren.
Ja. So. Ja, das stimmt. Also genau, das war falsch formuliert von mir. Es geht nicht darum, also die Wahl geht nicht schlimm aus, aber so wie die Wahl ausgeht, wird es halt in Anführungsstrichen schlimme Dinge nach sich ziehen oder bescheuerte Dinge oder wie auch immer.
Ja. Und was viel schlimmer noch ist, wenn das jetzt auch wieder in die Hose geht. Also, wir nehmen mal Worst-Case-Szenario ist, Merz kriegt die Mehrheit, aber sie kriegen es nicht, eine parlamentarische Mehrheit zu machen, es sei denn, sie machen Grün, Gelb, die Linke und die CDU. Und dann fährt das Ding vor die Wand. Dann ist bei der nächsten Wahl die AfD, das ist meine Prediction, stärkste Partei in Deutschland.
Naja, ja. Ja.
Und das ist das, wovor ich am meisten Angst habe. Also diese Wahl hier wird die nächste Wahl maßgeblich beeinflussen.
Ja.
Weil dann haben es alle probiert und alle haben irgendwie versucht, es richtig zu machen, beziehungsweise haben gemacht, was sie wollen. Und deswegen.
Ja, jetzt sind wir nochmal ganz tief in das aktuelle Politikgeschehen eingestiegen. Lass uns den aktuellen Part mit Social Media Phänomen mit etwas Positivem abschließen. Hast du die Clips aus Knossis letztem Stream gesehen?
Leider nein.
Wo er. Ey, was ist mit ihm passiert? Es ist wirklich wie so ein, also es ist ein, man könnte jetzt sagen Unfall, das wäre aber ein bisschen fies, es ist ein Phänomen. Also er steht oberkörperfrei im Stream und ballert die ganze Zeit irgendwelche Songs, zu denen er mitsingt, tanzt, Party macht und man fragt sich die ganze Zeit, Alter, was soll das? Es ist halt, glaube ich, also ich denke mal, ich habe den Stream nicht live gesehen, sondern halt nur die Clips danach. Ich schätze mal, der Chat ist explodiert. Aber ich bin gespannt, ob da irgendwie ein größeres Konzept dahinter steht oder ob er einfach nur Bock hat, ein bisschen auszurasten. Aber ey, sowas, also ja, sowas habe ich lange nicht gesehen.
Stimmt, ich sehe es gerade nicht.
Das ist wirklich lustig.
Das ist, ist wild.
Ja, also es ist wirklich, wirklich wild.
Aber hat er nicht gesagt, wieso, weshalb, warum?
Keine Ahnung, vielleicht. Vielleicht habe ich das einfach nur nicht mitgeschnitten, dass es dazu irgendeine Anmoderation gab oder so. Aber
der hat keine Angst vor FKK.
Nee, der hat vor gar nichts Angst. Das steht schon mal fest. Ja, aber das habe ich heute irgendwie gesehen. Ich weiß nicht, der Stream muss gestern oder vorgestern gewesen sein und es hat mich sehr erheitert heute den ganzen Tag über, weil ich habe schon bestimmt 20, 30 dieser Clips gesehen. Das ist wirklich sehr lustig.
Okay, ja, das muss ich noch eruieren, was da denn los war.
Ja, da müssen wir nochmal ein bisschen das Rechercheteam drauf ansetzen.
So, also, wir fangen mit dem Jahr 1988, beziehungsweise wir fangen nicht mehr, ja, doch, wir fangen jetzt mit dem Jahr 1980. Wir haben eben schon die Einleitung gesagt, Wendehals-Gesundheitsreform, das Wort des Jahres, das alleine schon sagt, was für ein Jahr das war. Monte Geburtstag, Geburtstag, ja, ist hier. Und wir fangen an direkt mit unserer Lieblingsrubrik, mit Always on My Mind und Heart besetzen die Pet Shop Boys in 1980 insgesamt 10 Wochen Pole Position der deutschen Musikcharts. Aber die beiden größten Ohrwürmer aus 1988 sind wohl Ella Ella und von France Gall und Eminin Alou von Ofra Hase hat dich hartnäckig in den Gehörgängen festsetzen. Ganz gleich, ob man damals wollte oder nicht.
Fand ich beides scheiße.
Fand ich beide richtig scheiße. Außer Eminin Alou, das fand ich cool, weil Eric B. und Rakim haben daraus einen ihrer größten Hits gemacht.
Ja, aber trotzdem fand er also den Originalsong, finde ich, nicht geil.
Nee, ich fand die beide richtig räudig. Pet Shop Boys fand ich cool.
Ja, wobei man auch da sagen muss, also das ist ja ein Song, den, glaube ich, also der richtig bekannt geworden ist durch Elvis Presley.
Ja.
Und der aber eigentlich, wenn, ich kann es jetzt ein bisschen Halbwissen, aber ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass er eigentlich von Willie Nelson ist. Das ist dieser
Country-Typ, mit dem, ja, der genau, schon gefühlt 140 ist und auch exakt so aussieht.
Genau.
Und glaube ich, teilweise Schauspieler war bei Miami Vice, hat er mitgespielt. Hat er so einen alten Western-Boy gespielt.
Ja, und glaube ich, mittlerweile groß im Cannabis-Business irgendwie ist. Ich glaube auch, glaube ich, selber sehr viel Cannabis konsumiert.
Ich glaube nicht, dass der noch lebt.
Dass der noch lebt?
Mhm. Also Willie Nelson glaube ich nicht, dass der noch lebt.
Nein? Ah, oh, weiß ich nicht.
Ich werde googeln, ganz kurz. Bleiben Sie bitte dran. Willie Nelson.
Doch, der lebt noch. Ist 91.
Okay, ja, ist gut.
Ja, also gut, jedenfalls, also ich bin mir relativ sicher, dass der eigentlich den Song irgendwie geschrieben hat und auch, weil es gibt mehrere Versionen, Live-Versionen, wo er den auch singt. Und aber Elvis ist damit dann halt mit seiner Interpretation ganz groß rausgekommen. Ich meine, diese Pet Shop Boys-Variante ist irgendwie auch ganz cool, weil es halt einfach ein cooler Song ist. Aber ja, kann ich mich erinnern, lief immer in der Eissporthalle Farmsen. Da war das immer ein Riesenhit. Da gab es sowas wie eine Jukebox. Da konntest du halt eine Mark oder 50 Pfennig reinschmeißen und dir halt einen Song wünschen. Und da lief das Ding rauf und runter.
Dass du immer You Are Always on My Mind genommen hast, dann das mit in die Hand genommen, das Imaginäre und hast dann für deine damalige herzallerliebste You Are Always on My Mind
gesungen. Ja, und mitten in der Mitte vom Eis einen imaginären Heiratsantrag gemacht.
Ja, fühle ich. Fühle ich. Ja, Pet Shop Boys fand ich aber trotzdem cool. Die waren so von den ganzen, also es war ja, gab es ja viele, diese englische, diese Britpop, das war ja nicht Britpop, sondern diese Pop-Sachen. Ich mochte die Zeit sehr, also die 80er, finde ich musikalisch, finde ich die 80er eine der schönsten Zeiten, die es da so gab, weil da gab es halt geile Sachen. Aber wie gesagt, die beiden Top-Ohrwürmer, Ella Ella, richtig auf den Sack, in Alu, auch ganz schlimm. Ganz schlimm, ganz schlimm. Gib ihn mir. So, jetzt aber. Der Film Eine verhängnisvolle Affäre, 1987, in den USA veröffentlicht, war auch in Deutschland ein großer Erfolg. Wer hat mitgespielt?
Warte mal, wie heißt der nochmal? Eine verhängnisvolle Affäre? Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Michael Douglas und Glenn Close haben es gerockt. Veröffentlicht war auch in Deutschland ein großer Erfolg. Der spannende Psychothriller mit Michael Douglas und Glenn Close in den Hauptrollen zog über 4,6 Kinobesucher in Deutschland an. Die Geschichte um jene verhängnisvolle Affäre und deren dramatischen Folgen fesselte das Publikum und sorgte für reichlich Gesprächsstoff. Ganz knapp dahinter sorgte Ödipussy dafür, dass Loriot endgültig zum deutschen Vorzeigekomedian wurde für alle, die sich ein bisschen schlauer hielten als der Rest. Mit Falsches Spiel mit Roger Rabbit, Der Prinz von Zamunda und Crocodile Dundee 2 folgten weitere All-Time-Klassiker auf die Plätzen 3 bis 5. Prinz of Zamunda, einer meiner Lieblingsfilme mit diesem Film, cool. Falsches Spiel mit Roger Rabbit fand ich früher richtig geil. Heute finde ich den ganz, ganz, ganz unangenehm. Und Crocodile Dundee fand ich den ersten Teil cool und dann wurde alles schlimm.
Ich glaube, Crocodile Dundee habe ich nie gesehen. Wieso findest du Roger Rabbit schlimm heute?
Weiß ich nicht. Also früher fand ich das richtig cool, weil es aber auch so krass war, weil es war, glaube ich, einer der ersten Filme, wo Realfilm und Comic sozusagen gemixt wurde.
Ja.
Wo hier die Frau von Roger Rabbit halt aussah wie directly out of the porno business. Und der Schauspieler, dessen Namen ich gerade vergessen habe, halt, ja, das war halt so krass, weil es war einfach krass. Es war, und aber heute weiß ich nicht, finde ich das nicht.
Ich habe den tatsächlich damals im Kino gesehen, weiß ich, mit meinem Vater zusammen.
Mein Vater hat dir immer die Augen zugehalten. So, jetzt musst du weg.
Ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung, ich habe das danach nie wieder gesehen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das heutzutage schon halt allein, naja, weil man, also weil es einfach, weil man heute technisch was ganz anderes gewohnt ist, dass es halt so ein bisschen komisch aussieht. Kann mich aber auch nicht wirklich groß an den Film erinnern. Also ich weiß nicht, ich könnte jetzt gar nicht mehr genau die Handlung sagen. Okay,
aber wahrscheinlich ist das nicht so richtig. Und Roger Rabbit war verdächtig.
Ja, okay.
Es ist ja nicht Anthony Hopkins, der den, wer hat den, verstehe gerade, weiß gerade nicht, wer den Dings gespielt. Es war nicht Anthony Hopkins. Egal. Nee. Egal. 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 So, Loriot, also Oedipussy, habe ich nie gesehen, weil ich den auch nicht cool fand. Also ich fand den cool in der Serie, wo er mit Evelyn Hamann immer hier die lustigen Sachen gemacht haben. Sie haben dann eine Nudel. Aber ansonsten fand ich den nicht witzig. Das war mir zu intelligent.
Ja, Loriot ist speziell. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich so ein Riesenfan bin. Ich finde auch die Sketche von ihm. Also weil, ich meine, das, was ja lustig daran ist, ist, dass es eigentlich so hart nah an der Realität ist. Das ist fast schon so ein bisschen, also es hat immer so einen gewissen Fremdschämen-Impuls, finde ich auch. Und ja, ich konnte damit auch nicht so richtig viel anfangen. Ich habe den Film einmal gesehen, aber ich auch da, es war wahrscheinlich ungefähr, als er rausgekommen ist, und seitdem nie wieder. Naja, Loriot war ein super cooler Typ, natürlich. Aber es war auch nie so hundertprozentig mein Ding.
Nee, war auch nie mein Humor. Also ich habe das auch, ich fand Otto viel witziger. Es war ja immer so dieses so, Otto war der fürs Volk und Loriot für Intellektuellen. Und ich habe mich halt eher dem Volk zu.
Ja. Ja, ich meine, es gibt schon richtig geile Sachen von Loriot, aber
wobei, die Bücher fand ich cool. Der hat also auch Bücher gemacht und die fand ich ganz cool. Kann ich mich daran erinnern, habe ich früher gelesen.
Ja.
Naja. Am 1. Juli 1988 wurde der deutsche Aktienindex, kurz DAX, ins Leben gerufen. Das neue Aushängeschild der deutschen Börse. Der DAX startet mit 30 Unternehmen, die als führende Vertreter der deutschen Wirtschaft galten und wurde schnell zum Maßstab für Erfolg des Aktienmarkts in Deutschland. Von Siemens bis BASF, der Index fasste die Schwergewichte der Industrie zusammen und machte es Anlegern einfacher, die Entwicklung des Marktes zu verfolgen. Der DAX war nicht nur ein technischer Meilenstein, sondern auch ein Signal. Die deutsche Börse wollte international sichtbarer werden und den Finanzstandort stärken. Damals interessiert.
Was ich ehrlich gesagt nicht verstehe, ne? Weil, also es wird ja immer gesagt, ja, Deutschland ist so das Land, wo Leute halt nicht, auch gar nicht in Aktien investieren und so weiter, ne? Also, und aber trotzdem gibt es jeden Abend vor der Tagesschau irgendwie 5 oder 10 Minuten, wo da einer in dieser fucking Börse steht und sich da irgendwie einen ablabert. Und ich denke mir immer so, what the fuck, Wayne, also wen interessiert das eigentlich? Ich meine, also mich interessiert das ja sogar einigermaßen, weil ich mich schon irgendwie, und ich denke, das ist bei dir ja auch so, also letzten Endes bist du ja halt Unternehmer und natürlich interessiert man sich schon irgendwie für so gewisse wirtschaftliche Zusammenhänge oder so. Aber dass da jetzt jedem irgendwie nochmal erzählt wird abends, ob der DAX jetzt bei 22.357 oder 22.893 Punkten abgeschlossen hat, das ist doch sowas von lax. Also,
ja, aber ich glaube, es liegt daran, dass sie diesen Informationsdrang haben, weil es natürlich mehr Leute gestieren. Aber ja.
Ja, aber die gucken nicht Tagesschau.
Das denken die Tagesschauer.
Die gucken ja dann bei Trade Republic, okay, wo steht mein Depot? Weißt du, da gehen die dreimal am Tag rein, weil sie gleichzeitig noch gucken wollen, wie hat sich mein Krypto-Coin entwickelt und so.
Ach ja, wir hätten mal Trump-Coins. Ja. Können wir mal machen.
Nein. Ja, geil finde ich übrigens, nur kurz kleiner Sidestep an der Stelle. Du hast doch, du kennst doch auch diese Tante, die dieses Huck-Tour-Girl, ne?
Ja, ja, genau.
Kennst du dieses Phänomen? Und die hat doch auch so ein Krypto-Dings oder so ein NFT-Ding irgendwie rausgebracht oder sowas. Was dann auch so 2 Tage später als kompletter Scam entlarvt wurde. Und die steht jetzt, glaube ich, irgendwie vor Gericht oder so. Oder muss im Knast, ich weiß nicht. Also, wo man sich auch denkt, Alter, wie kann man in so kurzer Zeit sein Leben so, so selber gegen die Wand fahren? Naja, egal. Also, glaube ich, ungefähr genauso viel wert dann wie dieser Trump-Coin.
Na, der ist aber, glaube ich, echt ganz, ganz, ganz durch die Decke gegangen. Das Problem ist halt, und das ist halt der große Abfuck, ne? Der wird ja alles dafür tun, dass der erfolgreich wird. Das heißt, er wird auch sagen, so, alles klar, quasi die amerikanische Regierung legt ihre gesamte Rücklage in den Trump-Coin ein.
Ja, klar, es kann natürlich alles passieren.
Naja. So, 1988 war das Jahr, in dem die Robben der Nordsee Schlagzeilen machten. Leider aus traurigen. Ein massives Robbensterben erschütterte die Region und zog die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern, Umweltschützern und der breiten Öffentlichkeit auf sich. Zeitgleich sorgte eine Algenblüte für zusätzlichen Stress im Ökosystem. Dies führte dazu, dass im Mai bereits alle Jungtiere, die in diesem Jahr geboren worden waren, gestorben. Die Medien stürzten sich auf das Drama und plötzlich wurde klar, die Umweltverschmutzung macht nicht nur den Robben zu schaffen, sondern gefährdet die gesamte Nordsee. Insgesamt starben 1988 etwa 18.000 Seehunde, das ist rund 60% des Gesamtbestandes. Der Vorfall blieb nicht der letzte, denn 2002 wiederholte sich das Robbensterben und dann starben knapp 22. Habe ich im Kopf, dass es das gab, und ich glaube, dass ich das auch im Kopf habe, dass es halt Umweltverschmutzung das erste Mal so richtig krass in den Vordergrund brachte. Weiß ich noch, Robbensterben.
Ja, also das so als Schlagwort habe ich das auch im Kopf, aber ich habe wen, also...
Ich habe das erst verbunden mit den chinesischen oder japanischen Robbentötern. Das war ja auch eine ganz große Nummer, dass quasi die Heuler abgeschlachtet worden sind. Mhm. So, und damit hatte ich das auch erst in Verbindung gebracht, aber dann eben mit dem Algenteppich wusste ich dann wieder.
Stimmt, da gab es immer so Aktionen dann auch von Greenpeace, oder? Die sind da hin. Ja, genau, die sind so
dann Farbspray. Hin und haben die Robbenbabys damit Farbe besprüht, damit sie Felle wertlos wurden.
Ja, ja, krass, ne? Also kann man sich, also ich weiß nicht, wird das heute auch noch gemacht?
Nee, ist verboten.
Ja, also ich meine, man muss sagen, es gab ja in der Zeit einige so Naturphänomene, wo, glaube ich, Menschen dann auch das erste Mal gemerkt haben, okay, shit, so die Art und Weise, wie wir hier leben, auch so dieses ganze Thema mit FCKW-Verbot, dass dann auch ne, dieses Kühlmittel in Kühlschränken und sowas, weil man dann gemerkt hat, okay, scheiße, das macht irgendwie Ozonloch und so.
Ja.
Dass man dann halt auch wirklich Sachen geändert und verboten hat. Und ich glaube, mittlerweile hat sich ja aber auch so dieser ganze Robbenbestand in der Nordsee und so wieder ganz gut erholt.
Ja.
Es gibt ja immer noch die Robbenstation, ne? Hier in...
Auf Langeland.
Büsum. Nee, genau. Langehoek. Nee, Westerland da.
Da war ich einmal. Jetzt wieder Westerland. Haben wir mit der Klasse eine Klassenfahrt nach Westerland.
Ja, ja, ach, stimmt, da war ich auch mal.
Da waren wir auch. Da waren wir auch in der Robbenstation.
Ja. Ah ja, Robben sind schon okay.
Ich finde Robben toll.
Die sollen sich mal ordentlich vermehren da.
Ja, ich bin für mehr Robben auf der Welt. Aber nicht Alien-Robben.
So. Nein.
Die Coupé, erstmals 1988 veröffentlicht, startet als kostenloses Kfz-Anzeigenblatt, entwickelt sich aber schnell zu einem Magazin, das Männer zwischen 16 und 49 Jahren mit einem Mix aus Erotik, Unterhaltung, Abenteuer, Autos und Technik anspricht. Mit anderen Worten, für viele war sie die erste Begegnung mit nackten Frauen und der Quelle-Katalog hatte endgültig ausgelöst. Die Zeitschrift erschien monatlich immer am letzten Freitag und erreichte im Jahr 2000 etwa 500.000 Exemplare ihre Höchstauflage. Von da an ging es aber stetig bergab, denn mehr das Internet nackte Tatsachen servierte, desto unnötiger wurde das Schmuddelheftchen. Kenne ich noch Coupé, die Zeitung.
Ja, safe.
Ja, aber die wurde auch erst, also die war am Anfang, war die nicht so, und dann irgendwann wurde die immer nackter.
Ich glaube, die Anfangszeit habe ich dann verpasst. Ich kenne die eigentlich nur als, eigentlich Playboy, aber in, also billiger halt.
Ja, genau. Weil das war so das Playboy-Heft für junge Leute.
Und irgendwann hat die, oder war das von Anfang an so, irgendwann hat die doch auch so ein Dreh bekommen, also fast schon so ein bisschen in Richtung Verschwörungstheorie. So, dann waren da immer so völlig obskure Stories drin, so von wegen, hier mein Mann wurde von Aliens entführt und jetzt,
das weiß ich nicht.
Keine Ahnung.
Kann ich mich nicht erinnern.
Kann er, jetzt ist er wiedergekommen und seitdem kann er unser Auto hochheben oder. also so völlig wilde Sachen, wo du dachtest immer so, okay, komm, das habt ihr euch doch ausgedacht. Aber es waren trotzdem immer so mit Fotos, so, weil so sehr, sehr übersichtlich so eine Story dazu zurechtgelegt. Aber irgendwie hast du immer gedacht, ey, das ist doch ausgedacht, Leute.
Okay, daran kann ich mich nicht erinnern. Das weiß ich nicht.
Ja, und es gab ja dann auch, glaube ich, noch so zwei, drei nachgemachte Dinger davon, ne? Die sind nicht, Ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, aber es gab noch so ein anderes Ding, das war eigentlich so ähnlich.
Praline, oder?
Ja, Praline. Nee, Praline war ja dieses Kiez-Ding, oder?
Ja, ja, genau. Nee, das war St. Pauli-Nachricht.
Ah ja, stimmt. Ja, vielleicht war es dann.
Es gab Praline und es gab Wochenende.
Eher Wochenende, das meine ich, ja.
Ja, ja. Aber da ging es nur um nackte Tatsachen. Aber Dujan, kennst du Dujan noch? Von Togger und Dujan?
Bei der Türsteher, Name sagt Brüder. Irgendwie was, ja.
Türsteher im Voila.
Mhm.
Dujan war mal Adam der Woche. Wochen.
Geil. Ah, ist schon, kann sich schon an die Wand hängen dann.
Ja, das war krass. ja, das ist jetzt auch spannend. Joey's Pizza wurde 1988 in Hamburg gegründet und entwickelte sich schnell zu einer der bekanntesten Lieferketten für Pizza in Deutschland. Die Idee, frische, qualitativ hochwertige Pizza direkt nach Hause liefern, schnell und zuverlässig, Joey's kombinierte klassischen Geschmack mit kreativen Varianten und versprach damit ein breites Ziel. Über Jahre wuchs das Unternehmen stark und wurde zu einer festen Größe im deutschen Lieferdienstmarkt. 2016 übernahm die Konkurrenten Domino's Pizza die Marke. Joey's vollständig und integrierte die Filialen ins Eis. Eine Hamburger Firma, Joey. Beide in Hamburg gegründet, Joey's und Smiley's.
Ja, ja, also legendär.
Einer der geilsten Pizzen.
Ja, absolut. Also ich habe, ich kann gar nicht zählen, wie viel Joey's Pizzen ich bestellt habe. Damals war ich allerdings noch so drauf, damals habe ich noch Pizza Hawaii gegessen. Und ich habe immer, also meine Standardbestellung war Hawaii-Pizza mit extra Käse noch.
Klar, dreimal Käse.
Und was ich mir auch sehr häufig da bestellt habe, die hatten so Gratins. Das war so,
ja, du konntest.
Kartoffel, Schinken und so. Also, habe ich ohne Ende bestellt. Und man muss sagen, leider, seit Domino's dann das Ding übernommen hat, da ging es bergab. Also Domino's, ehrlich gesagt, finde ich als Pizza-Lieferdienst richtig schlimm.
Ja, bestellen wir auch nicht.
Sorry, wenn ich das jetzt so sagen muss.
Nee, stimmt. Wir bestellen immer bei, ich weiß gar nicht, wie der heißt, den gibt es in Hamburg auch. Weiß nicht, egal. Aber Domino's ist nicht. Ich habe da einmal bestellt vor ein paar Jahren. Das fand ich so räudig. Das war richtig schlimm. Richtig schlimm war das.
Ja, es ist wirklich schlecht und es ist schlecht und sehr teuer. Also es ist wirklich, ja, kann man eigentlich nicht machen. Und es gibt mittlerweile wirklich sehr gute Alternativen.
Das
jetzt ja sowieso mit so Volt und Uber Eats und sowas, wo du ja dann theoretisch auch direkt aus dem Restaurant irgendwie die Sachen bestellen kannst, ist ja natürlich nochmal was anderes, aber
ja. Blue Byte wurde 1988 in Mülheim an der Ruhr von Thomas Herzler, der vorher Entwicklungsleiter bei Rainbow Arts war, und Lothar Schmidt, entwickelte sich zu einem der bekanntesten deutschen Spieleentwickler. Das Studio erlangte weltweite Bekanntheit mit Titeln wie Die Siedler und einer der erfolgreichsten Strategiespielreihen Battle Isle, das rundenbasierte Strategie auf ein neues Level. Mittlerweile gehört Blue Byte Ubisoft und ist dafür verantwortlich, Siedler immer schlechter zu machen. Aber dafür haben sie ja Anno und das machen sie sehr. Bei Blue Byte finde ich das krass. Blue Byte hat es geschafft. Das finde ich faszinierend, dass sich einem multinationalen Konzern wie Ubisoft, der aus Frankreich kommt, aber das wichtigste Portierungsstudio ist tatsächlich Blue Byte. Die sind für die meisten Portierungen eines Titels auf andere Plattformen zuständig. Okay, also sowas wie Anno wird für den PC entwickelt und dann wollen sie es auch für die PlayStation haben, dann macht das Blue Byte. Und das finde ich ganz krass, weil das halt ein deutsches Studio ist und die sind halt dafür verantwortlich, dass weltweit alle Ubisoft-Titel portiert werden auf die anderen Plattformen.
Hm. Ja, ich glaube, also ich habe ja auch mal eine Exkursion, eine berufliche gemacht in die Welt der Spieleentwickler und Publisher. Und da habe ich so ein bisschen mitbekommen, was es halt überhaupt bedeutet, wenn du halt ein Spiel für eine Plattform entwickelst, ist dann zum Beispiel halt auf die PlayStation zu portieren. Und es ist wirklich sehr, sehr spezifisches Wissen dafür notwendig und sehr gute Beziehungen auch zur Plattform, weil du halt sehr, sehr viele Regularien einhalten musst und Vorgaben und hin und her. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn du das halt einmal so etabliert hast, dass du dich dann damit eben so ein bisschen unersetzlich machst, ne, weil das jetzt zu transferieren und jemand Neuem zu sagen, ey, jetzt mach du das mal, da kann sehr, sehr viel schief gehen. Deswegen haben die sich da wahrscheinlich einfach eine gute Position geschaffen.
Ja, ich glaube, ihr Problem ist, dass mittlerweile die Engines, also die großen Engines wie heißen sie, Unity zum Beispiel, ist es halt so, dass du von dort aus programmierst das Spiel und dann kannst du sagen, wie es ausportiert wird. Also, weil die Architektur der Plattform wahrscheinlich immer ähnlicher wird, ne? Also Xbox und PC ja sowieso gleich, aber dass die PlayStation-Architektur wohl auch mittlerweile ähnlich ist, dass du dann aus der Programmierumgebung, also aus der Engine heraus raus. Das ist schon Potenz. Aber trotzdem finde ich sowas geil, wenn sich so ein, das mag ich immer, wenn solche fleißigen Bienchen in Deutschland sowas dann schaffen, finde ich halt schon cool.
Ja.
Und sie sind tatsächlich eines der wenigen Studios, die seit Jahren relativ erfolgreich sind. Die meisten Studios haben dann irgendwie einen Hype, weil sie halt irgendein krasses Spiel haben. Und dann geht es irgendwann bergab. So hier wie hier die Crytek-Jungs und so, die ja echt richtig vorne waren. Und dann haben sie gedacht, so ja geil, wir machen jetzt eine Engine für alle. Ja, war nicht so.
Wobei es Crytek ja auch immer noch gibt, glaube ich, ne? Und das wundert mich.
Ja, die haben halt das Glück gehabt, dass sie mit The Hunt ein Spiel entwickelt haben, was eine sehr spitze Zielgruppe hatte und das halt, wie auch Rainbow Six und so, permanent neuen Stuff bekommt. Und dadurch, ja, halten sie sich halt am Leben. Aber früher war Crytek ja das deutsche Studio für geile, storygetriebene Actionspiele. Crytek.
Far Cry.
Far Cry, genau.
Far Cry und Crysis. Das waren so.
Ja, genau. Far Cry und Crysis. So, und dann haben sie aber irgendwann, was habe ich denn da gemacht? Ich war, glaube ich, noch der Gamescom-Typ. Und dann waren wir bei denen auf der E3, haben sie halt vorgestellt, was sie jetzt wollen. Eigene Engine, dies, das und so. Dann haben sie irgendwann die Hand rausgebracht. Ich glaube, die sind immer noch dabei, Spiele zu machen.
Ja, sei es ihnen gegönnt.
Ja. Am 2. November 1988 schlug der erste echte Computerwurm zu. Der Morris-Wurm breitete sich rasend schnell aus und legte etwa 10% des damals noch kleinen Internets lahm. Entwickelt von einem Informatikstudenten an der Cornell University war der Wurm eigentlich nicht als Schadsoftware gedacht, sondern einfach nur ein Experiment, das außer Kontrolle geriet. Der Wurm nutzte Sicherheitslücken aus und brachte hunderte Computer an Universitäten und Forschungseinrichtungen stillstand. Für die Internetgemeinschaft war das ein Schockmoment, der die Bedrohung von IT-Sicherheit erstmal ins Rampen drückt. Die Folge waren gravierend. Neben Millionen Schäden führte der Vorfall auch zu den ersten Diskussionen über Cyberkriminalität.
Ja, das habe ich nicht
voll an mir vorbeigegangen.
Naja, also ich zu der Zeit ehrlicherweise hatte ich keinen. Also,
mit 17 hatte ich auch keinen PC. Da habe ich schön Konsole gespielt.
Ja.
Aber Hochzeit der Konsole.
Ja. Aber ich muss sagen, jetzt so ein bisschen allgemeiner gesprochen, ich hatte nie groß Probleme mit Viren. Also hast du dir mal irgendwie so einen krassen Virus irgendwie eingefangen? Also deinen ganzen.
Nee, auch nicht. Aber das war ja noch die Zeit, glaube ich, das müsste die Zeit gewesen sein, wo du noch mit dem Telefon, Modem, mit diesen komischen Geräuschen ins Internet gegangen bist und das dann diese komische Soundfolge gemacht hat.
Ja, keine Ahnung, ich meine, man soll, keine Ahnung, ich habe jetzt hier.
Nicht auf Links klicken, die große Weisheit des Internets.
Keine Anhänge öffnen.
Keine Anhänge öffnen, nicht auf Links klicken von Leuten, wo du nicht weißt, wo die herkommen.
Ja.
Habe ich immer gemacht bei den Banklinks, die ich kriege. Habe ich auch immer nicht aufgesagt, ey, klicke drauf, ich kenne den Typ, der mir die geschickt.
Also, keine Ahnung, man sollte es nicht herbeireden, aber ich habe nie so verstanden, weil ich habe immer so Leute in meinem Umfeld gehabt, die regelmäßig irgendwie Probleme mit Viren und so weiter hatten. Ich immer dachte so, ey, aber dann liegt es auch irgendwie daran, dass du irgendwas falsch machst, glaube ich.
Ja, einfach mal nicht immer auf jeden Drecks-Porno-Link klicken, der einem aufgepoppt wird. So nämlich. Am 22. September 1986 landete Alf zum ersten Mal auf den US-amerikanischen Bildschirm. Aber in Deutschland startete die Kurzserie erstmals im Jahr 1986. Alf, das ist übrigens die Abkürzung für Alien Lifeform, erzählte die Geschichte eines pelzigen, frechen Außerirdischen vom Planeten Man, der nach einer Bruchlandung in der Garage der Familie Tanner strandet. Chaos ist vorprogrammiert, denn Alf hat nicht nur einen Ursprung unersittlich auf Katzen, sondern auch eine Vorliebe für schnoddrige Sprüche und schräge Ideen. Alf habe ich gefallen.
Ja, Alf fand ich auch cool. Ich kann mich jetzt gar nicht so richtig erinnern an irgendwelche großartigen Folgen oder so, aber ich weiß, dass ich es immer cool fand, wenn ich das gucken konnte.
Ja, fand ich auch geil.
Der hat einfach für die damaligen Verhältnisse, ich könnte mir vorstellen, dass es heute auch anders
ist. Aber dürfte der gar nicht gelaufen, weil die Sprüche einfach zu heftig
sind. Kann sein, ja. Aber es war einfach, es war super lustig. Die Sprüche, die der immer rausgehauen hat und so.
Nee, fand ich aber auch cool. Mochte ich sehr. Aber ansonsten wüsste ich gar nicht, was es noch für Serien da gab. Ich erinnere mich, eigentlich müsste doch irgendwann auch Night Run zu kommen.
Ja.
Ein Fall für zwei gab es vorher schon. Aber Alf war so die erste Serie, wo ich mich bewusst dran erinnere, dass ich dafür vor den Fernseher gegangen bin.
Und ich glaube,
heute kommt wieder Alf. Nicht Alf.
Und ich glaube, ich hatte so einen kleinen Crush auf Lynn.
Ja?
Kann ich mich so ganz dunkel erinnern. Könnte sein.
Ja, du bist auch so ein Typ. Das war die Tochter, hoffe ich, ne? Mutter.
Ja, nee, nicht die Mutter.
Ja. Am 28. August 1988 ereignete sich bei einem Flugzeug der US-Luftwaffe auf der Airbase Ramstein eines der schwersten Flugzeugunglücke in der Nachkriegszeit. Während einer Kunstflugvorführung der italienischen Staffel Frecce Tricolori kollidierten drei Maschinen in der Luft. Ein Flugzeug stürzte in die Zuschauermenge, explodierte und verursachte einen verheerenden Inferno. Insgesamt kamen 70 Menschen ums Leben, darunter die drei Piloten. Über 1000 Menschen wurden verletzt, viele davon schwer. Das Unglück führte weltweit zu Schock und Trauer und veränderte die Sicherheitsstandards für Flugschulen nachhaltig. Die deutsche Band Rammstein, gegründet 1994, wählte ihren Namen in Anlehnung an das Flugunglück. Durch einen Schreibfehler des Frontsängers Till Lindemann wurde aus Rammstein jedoch nur Rammstein. Weil Rammstein wird mit Doppel-M geschrieben. Rammstein,
ach so,
der Ort mit einem... Ja, habe ich mitgekriegt. Ich kenne keine Details, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich da zumindest hier Fernsehbericht in habe, die quasi darüber berichtet haben. Aber ich kann mich nicht an Details erinnern.
Ja, also Details in dem Sinne kann ich mich jetzt auch nicht erinnern, aber ich habe das schon sehr präsent noch vor Augen, weil ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, als Kind war ich viel bei meinen Großeltern, die ja in Hessen gelebt haben. Und ich weiß nicht, man kann sich das heute, glaube ich, nicht mehr so vorstellen oder beziehungsweise vielleicht doch, wenn man nur hier bei uns in Norddeutschland ist, das jetzt nicht so gang und gäbe. Also da unten, also Rammstein ist ja, glaube ich, die größte Airbase der Amerikaner außerhalb von Amerika oder zumindest die größte in Europa. Und da sind amerikanische Soldaten und so amerikanisches Militärgerät sehr präsent. Also bei meiner Oma im Dorf zum Beispiel waren früher, kann ich mich als Kind erinnern, haben die noch regelmäßig so Tiefflugübungen gemacht. Da bist du manchmal nachts um 3 aufgewacht, weil halt so 2 Kampfjets über dein fucking Haus rüber gedonnert sind, so gefühlt in 100 Meter Höhe oder so. Und deswegen war das damals so präsent da alles und man konnte, das war halt damals geil, es gab da in den Supermärkten teilweise so amerikanische Produkte, zum Beispiel dieses Wrigley's Kaugummi, dieses rote, was so nach Zimt geschmeckt hat. Mhm. Das gab es ganz lange halt nur da, wo halt viele amerikanische Soldaten waren und deswegen war so diese Airbase Rammstein für mich damals so, hatte ich das so präsent und als das dieses Unglück dann da passiert ist, ich hab dann alles halt im Fernsehen geguckt, was es so, was man darüber sehen konnte irgendwie. Keine Ahnung.
Ja, war auf jeden Fall wild.
Und, ja, krass. Und also klar, ich
meine, Drama, ne? Also richtig, richtiges Drama. Ich weiß, es gab dann nur noch die Bilder von Rammstein und so. Das war halt schon, das war so, glaube ich, eins der ersten großen Dramen, was ich.
Ja, und auf der einen Seite, ne, also ich meine, das war ja ein richtiges Spektakel. Da sind halt, ne, da sind aus was weiß ich, wie viele 100 Kilometer Entfernung irgendwie ganze Familien hingefahren, um sich das anzugucken. Auf der einen Seite halt umso dramatischer, weil da halt auch, ne, so eben viele Kinder, viele Familien waren und sicherlich auch ums Leben gekommen sind. Auf der anderen Seite, so im Nachhinein betrachtet, denkt man sich, ja, okay, Alter, aber auch wie bescheuert. Also ich meine, das ist halt einfach auch eine scheiß Idee, da so Kunstflüge durchzuführen. Ich meine, wenn da so einzelne Flugzeuge drüber fliegen und man kann die sich dann angucken, sagt man sich, okay, aber da so Stunts zu machen, genau über den Köpfen der Leute, ist natürlich auch dann im Nachhinein betrachtet wirklich maximal bescheuert. So, weil,
ja, das hat doch immer funktioniert.
Wenn irgendwas passiert, ist ja klar, dass das halt in einer maximalen Katastrophe endet. So.
Naja. Es muss immer irgendwas Schlimmes passieren, bevor man auf die Idee kommt, dass es vielleicht was Dummes ist, was man gerade.
Ja, und leider. Also ist vielleicht jetzt ein bisschen weit der Bogen, aber nur, weil wir sehr häufiger auch diese politischen Themen diskutieren. Leider ist es halt bei vielen politischen Sachen auch so, ne? Beim Thema Klima und so weiter. Ja. Bis nicht deine eigene Bude irgendwie unter Wasser steht, wirst du dein Verhalten wahrscheinlich nicht ändern. Das ist leider
wie hier menschlich. In L.A., wo die Bürgermeisterin irgendwie den Etat für Feuerwehre gekürzt hat und jetzt auf einmal das größte Feuer der Welt jemals da war. Richtig dumm. Nein. So, kommen wir zu den lustigen Themen des Lebens. 1988 wurde das legendäre Videospiel Tetris erstmals in den USA auf der Summer CES Consumer Electronics Show das einfache, aber süchtig machende Puzzlespiel, das vom russischen Entwickler Alexei Pachitnov geschaffen wurden, begeistert auf Anhieb Spieler und Branchen. Ja, Tetris wurde schnell zu einem Vorzeigespiel für den universellen Reiz, da es unabhängig von Alter und Erfahrung spielt. Präsentation auf der CES markierte den Beginn eines weltweiten, besonders Nintendos spätere Entscheidung, Tetris als Starttitel für den Game Boy zu verwenden, das Spiel zu einem kulturellen Phänomen und einer der bekanntesten Videospiele aller Zeiten. Die CES 1988 war somit ein Wendepunkt für Tetris und die gesamte Spiel, auch wenn der Game Boy erst im nächsten Jahr erscheint. Stimmt. Es war das Game Boy. Schön und schwarz-weiß. Aber ich habe es nie gefeiert. Fand es nie geil.
Doch, ich habe da eine Zeit lang schon viel gespielt. Aber man muss sagen, es ist auf keiner anderen Plattform ist es auch so geil gewesen wie auf dem Game Boy.
Ja,
also es gab dann ja so, ne, so nachgemachte Dinge auch irgendwie selbst fürs Handy oder auch dann teilweise für den PC und so weiter. Es ist nirgendwo ist es so geil wie auf dem Gameboy zu daddeln.
Ja, also wie gesagt, ich habe es nie gecatcht. Ich war auch zu langsam und zu. Ich habe es halt gerafft. Also doch, ich habe es gerafft, aber es war nicht meins. Ich war eher dieser. Zu der gleichen Zeit kamen auch Spiele raus, wo du mit einem Ball, also mit einem farbigen Ball von unten nach oben schießen musstest, um andere Bälle wegzuschießen.
Mhm.
Und das war mir so eins. Aber dieses Runterfallen, Einordnen, da war ich da konzentriert. Naja. Pool of Radiance, veröffentlicht am 1. Juli 1988, war das erste Computerrollenspiel, das auf den Regeln von Dungeons & Dragons entwickelt von SSI, ersetzte das Spiel neue Maßstäbe für das noch junge Rollenspielgenre. Spieler konnten ihre eigenen Charaktere erstellen, sie in rundenbasierten Kämpfen führen und eine detaillierte Fantasy-Welt. Diesen Detailreichtum ein bislang noch nie gesehenes Gaming-Erlebnis, das deshalb extrem Einfluss auf zahlreiche weitere RPGs hatte. Habe ich, glaube ich, nie gespielt. Also ich kann mich zumindest nicht dran erinnern.
Das habe ich garantiert auch nicht gespielt. Das sagt mir auch überhaupt gar nichts vom Namen her und so. Aber ich war auch, also es wäre jetzt auch nicht so das Genre, was mich damals so gecatcht hätte.
Nee, das ist, doch, mich hat das Genre schon gecatcht. Ich war ein absoluter Ultima-Fan. Ich glaube, Ultima war auch C64, weiß ich nicht. Ultima 1 bis 7, das waren so, die waren richtig geil. Aber Pool of Radiance,
Nee, haben wir irgendwie verpasst.
Ja, leider an uns vorbeigegangen. Aber schön, dass es gegeben hat. Sicherlich würde es heute kein Dragon Age oder Baldur's Gate geben. Deswegen Respekt. Der Audi V8 wurde im September 1988 auf der IAA in Frankfurt vorgestellt und markierte Audis Einstieg in die Oberklasse. Mit seinem eleganten Design, luxuriöser Ausstattung, innovativen Linien wie dem serienmäßigen Quattro Allradantrieb setzte der V8 neue Maßstäbe für den Markt. Angetrieben von einem 3,6 Liter V8 Motor mit 250 PS, bot der starke Leistung und Komfort, was ihn zu einem ernsten Konkurrenten für etablierte Luxusmarken wie Mercedes-Benz und der Audi V8 war zudem die Basis für Audis spätere A8-Reihe. Ein entscheidender Schritt, um die Marke in Prämien zu heben.
Ja, also damals und heute auch noch absolut geile Karre, aber damals und heute wahrscheinlich unbezahlbar.
Na.
Also heute, weil mittlerweile einfach selten und aber fand ich geil.
Ja, ich mag den V8 auch lieber, den A8, also den Nachfolger davon, mag ich lieber als die S-Klasse zum Beispiel. Ich weiß noch, als ich die Gamescom gemacht habe, hatte ich einen Fahrer, ne, weil der mich immer Hotel zur Messe und zurückfährt. Und die hatten immer den A8 als Long-Version. Das heißt, du hattest hinten halt wirklich richtig platt. Ich kam mir vor wie der König von wo auch immer.
Von Thailand.
Von Thailand zum Beispiel. Und,
der in Deutschland lebt.
Stimmt, in München. Und ich finde, also ich fand den, also ich finde den A8 echt cool. Aber leider, wie du sagst, nicht bezahlbar.
Also heutzutage weiß ich nicht so genau. Ich glaube, eine S-Klasse ist schon immer noch mal einfach. Also eine S-Klasse ist halt einfach eine S-Klasse. So, da, aber ja. Dieser fette Audi V8 damals, und da sind die damit ja auch so Rennen, sind ja auch tourenwagenmäßig irgendwie mit dem Ding gefahren, oder? Das ist auch ziemlich legendär irgendwie. War schon eine geile Karre. Sowieso auch, muss man sagen, 80er, gute Zeit für Autos. Also sind,
stimmt.
Gab es auch geile Porsche-Modelle in den 80ern.
Also ich fand 70er und 80er waren so in meinen Favoriten, bis auf beim Mustang. Mag ich auch sehr, den Mustang. Die waren schon, die Zeit war echt geil.
Ja.
Eine A8 kostet in der, also da ist noch kein Extra drin. In der Basisversion kostet der 106.000 Euro.
Ja, aber das ist eh nochmal ein Thema, da können wir mal eine Sonderfolge zu machen, Autopreise. Also ich weiß nicht. Und mittlerweile ist es, glaube ich, wieder ein bisschen gesunken, einfach weil dieses ganze Thema, also was generell wirtschaftlich nicht mehr so gut aussieht und, glaube ich, die Leute, also gerade Händler eher Sorge haben, irgendwie Karren loszuwerden. Aber also was die Hersteller sich mittlerweile teilweise für Preise ausdenken, was die für Neuwagen haben wollen, ist wirklich abartig.
Ja, ich finde das krass. Ich finde es also ja, ich finde das mittlerweile hat das auch oder nimmt das Ausmaße an, die halt auch nicht mehr nachvollziehbar. Also ich hatte ja mal erzählt, dass ich ich hatte ja ein AMG und dann wollte ich eine Klasse höher mir ein AMG holen und dann haben sie den Preis für den ich haben wollte, der ist um 20.000, 25.000 gestiegen. Und dann habe ich gedacht, ich guck mal, wie es ist, wenn ich genau meinen Wagen konfiguriere, weil der hat keinen Facelift gehabt. Und der war 20.000 Euro teurer als zu dem Zeitpunkt, ich ihn mir geholt habe. Das war richtig absurd.
Ja.
Also so, und ich finde, mittlerweile sind Autos, da geht es nicht um Qualität, da geht es nicht um ja, Sicherheit oder sonst irgendwas, sondern es geht halt, es kommt mir immer vor, wie so, als wenn da einer sitzt und so Pi mal Daumen. Oh, ja, warte mal, so da könnten wir jetzt mal, lass mal 120.000 Startpreis machen.
Ja.
Naja, also der Wagen, den ich mir jetzt in der Schnellkonfiguration gemacht habe beim A8, liegt bei 180.000. Wenn ich ihn so bekommen würde, wie ich gerade, tschüss. War einfach nicht. So, das war 1988. Wir sind durch mit der Bereifung vom A8 und freuen uns auf 1989.
Sehr gut, dann hoffen wir, dass wir kein Jahr vergessen in Zukunft.
Ja. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Ne?
Bis dann.
Tschüss.